Live auf der Lehramt.
Ich habe im Referendariat gelernt, was ich schon in meiner Schulzeit gelernt habe. Ich muss mich so viel mehr anstrengen als offensichtlich alle anderen, um den Ansprüchen des Schulsystems zu genügen. Ich habe in der Schule schon gelernt, dass ich da keinen Platz habe, dass es keine Rolle spielt, dass von mir erwartet wird, dass ich trotzdem funktioniere und dass ich trotzdem Leistung bringe, so wie jeder andere, so wie die, die von zu Hause Unterstützung bekommen. Genau so muss ich funktionieren und dafür musste ich mich wirklich so viel mehr anstrengen.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, ich sitze heute hier mal wieder nicht alleine, sondern habe mir eine Expertin an die Seite geholt, nämlich die liebe Corina Elfe, auch bekannt unter dem Pseudonym Kapierfehler. Falls ihr auf Instagram ihr folgt, aha, heute habe ich sie im Gespräch. Und zwar zum Thema Neurodivergenz, allerdings nicht Neurodivergenz von SchülerInnen, sondern Neurodivergenz von Lehrkräften. Und da ist Corina genau die Richtige. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hi Corina.
Hi Isabel, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Corina, wir haben neulich zusammen in einer Veranstaltung gesessen, waren da beide eingeladen als Expertinnen und da dachte ich, als ich dich so reden hörte, oh Mann, Corina ist eigentlich genau die Person, die es für mich braucht, um das, was ich schon seit langem ahne und womit ich mich auch teilweise befasse, weil es meine Kundinnen und Kunden auch betrifft, fachlich viel besser zu unterfüttern, als ich das könnte. Und darum sitzen wir beide hier. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Zu meiner beginnenden Tätigkeit als Coach habe ich schon festgestellt, ich habe aber irgendwie verstärkt mit Personen zu tun, die sich als hochsensibel beschreiben oder das ADHS-Phänomen tauchte immer mal wieder auf. Und dann habe ich dazu eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge Nummer 6 und habe einen Blogartikel geschrieben. Und über die Jahre ist das die meistgehörte Podcast-Folge ever bei mir. Die hieß Hochbegabung, Scanner oder Hochsensibilität. Und deswegen kommst du nicht klar im Lehrberuf? So, heute habe ich dafür ein Wort und würde diese Folge ganz anders aufziehen mit dem Wissen, was ich heute habe. Denn da kommt das Wort Neurodivergenz ins Spiel. Inwiefern hast du Berührungspunkte mit diesem Thema, Corina?
Auf sehr vielen verschiedenen Ebenen habe ich Kontakt zu diesem Thema. Erstens, weil ich selbst neurodivergent bin. Ich weiß das aber tatsächlich erst seit 3 Jahren offiziell. Wobei, wenn man das Thema Hochsensibilität mit reinnimmt, das war tatsächlich auch mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Neurodivergenz. Damals hat man mir das mal gesagt, hat ein Arzt mal zu mir gesagt, ne, dass also ich mit Sicherheit hochsensibel bin. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber Mitte 20 vielleicht. Aber dieses ganz offizielle und mit Diagnose seit 3 Jahren. Und ich habe 2 neurodivergente Söhne, die beide in die Schule gehen. Mein Mann ist neurodivergent. Wir sind also eine vollständig neurodivergente Familie. Und ich bin selbst tatsächlich Fortbildnerin, Dozentin im Bereich, wie man mit neurodivergenten Kindern und Jugendlichen in der Schule klarkommt. Wie man das Verhalten, das gerne als herausforderndes Verhalten auch bezeichnet wird, besser begleiten kann als Lehrkraft, um nicht in diese Stressspiralen reinzukommen, weder auf SchülerInnenseite noch auf Lehrkräfteseite.
Und du bist auch Ex-Lehrkraft. Also du sitzt hier quasi in doppelter Funktion. Zum einen, weil du Expertin bist für das Thema, über das wir heute im Kern sprechen wollen. Und Fun Fact, du bist auch Ex-Lehrkraft. Also hast du da auch nochmal eine doppelte Kompetenz und einen doppelten Blickwinkel oder sogar einen dreifachen als Mutter, als Lehrkraft und eben auch noch als Fachexpertin. Bevor wir da jetzt tief einsteigen, würde ich dich einmal bitten, das Wort Neurodivergenz überhaupt mit Leben zu füllen, weil ich mir vorstellen könnte, viele Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht so richtig, was das eigentlich umfasst und was es bedeutet.
Also Divergenz oder Diversität, eigentlich müsste man mal mit dem Begriff Diversität anfangen. Mhm. Diversität ist einfach ein biologischer Fachbegriff für Vielfalt und das ist eigentlich ganz klar, wir sind alle unterschiedlich, wir sehen alle unterschiedlich aus und trotzdem gibt es irgendwie so etwas, was man Norm nennen könnte. Jetzt bin ich Biologin und Mathematikerin, das kommt mir jetzt gerade wirklich zugute. Der Diversitätsbegriff, der hat ganz viel mit dieser gaußschen Normalverteilung zu tun und man findet irgendwie immer so, na, diese umgekehrte Glockenform und das, was am häufigsten vorkommt, ist dann so dieser Mittelwert und um dieses, was am häufigsten vorkommt, so diese Abweichung, die als normal gilt, sind dann meistens so um die 70% der Menschen oder der Tiere oder der was auch immer mit der Eigenschaft, die wir uns jetzt hier anschauen. Neurodiversität bezieht sich dann also auf das Gehirn und auf die Funktionsweise des Gehirns. Und auch hier gibt es so ganz typische Vorstellungen davon, wie ein Gehirn zu funktionieren hat. Und natürlich gibt es Abweichungen, wir wissen das alle. Manche lernen Sprachen leichter, andere lernen Sprachen schlechter, manche haben Vorlieben für Mathematik, andere nicht. Das sind ganz typische Abweichungen und dennoch ist so ein Standardgehirn eines, das eben so ganz häufig beschrieben wird in Didaktikbüchern, in Pädagogikbüchern, wo man eben beigebracht bekommt, wie man Sprache vermittelt, wie man Mathematik vermittelt, damit das jemand begreifen kann und eben besonders gut behalten kann auch. Und dann gibt es eben Menschen, die weichen von diesen 70% Normwert ab. Und dann spricht man von einer Divergenz, weil es eben zu weit aus der Norm abschweift. Und hierzu zählen sich eben bestimmte Neurotypen. Das wäre einmal das Autismus-Spektrum, also die Autismus-Spektrum-Störung. Und das bedeutet jetzt eben nicht, dass die in ihrer gesamten Funktionsweise des Gehirns immer außerhalb der Norm liegen. Nein, aber es gibt eben bestimmte Dinge, die außerhalb dieses Normbereichs liegen in der Funktionsweise des Gehirns. Beim Autismus-Spektrum hat es sehr viel mit der Wahrnehmung zu tun, mit der Wahrnehmung der Umgebung, mit den Sinnen und wie die Sinne funktionieren und verarbeitet werden. Also das, was durch die Sinne ins Gehirn reinkommt. ADHS, Hochbegabung, Tourette-Syndrom, Tickstörungen, komplexe Traumatisierungen. Da weiß man es eben auch, dass der Neurostoffwechsel oder die Funktionsweise des Gehirnes eben unwiderruflich verändert ist. Deswegen sprechen wir auch hier von einer Neurodivergenz. Und ja, auch Trisomie 21 zum Beispiel gehört zu den Neurodivergenzen. Und was halt wirklich faszinierend ist, finde ich ein Beispiel, das ich ganz gerne benutze, um so anschaulich zu machen, was das mit Schule zu tun hat. Wir lernen, dass ein menschliches Gehirn am besten durch Wiederholungen lernt. Und durch verschiedene Methoden, die dann eingesetzt werden sollten bei diesen Wiederholungen, denken wir mal ans Vokabellernen, ne? Schreiben, aussprechen, wiederholen in verschiedenen Reihenfolgen und so weiter. Ein neurodivergentes Gehirn lernt unter Umständen nicht besser durch Wiederholungen. Und das ist das, was eben wirklich wichtig ist zu wissen, dass eine zu häufige Wiederholung bei Vokabeln auch dazu führen kann, dass ein großer Widerstand entsteht und dadurch vielleicht auch gar nicht behalten wird.
Jetzt hast du gerade schon genannt, was zum Beispiel unter diesen großen Spannbegriff Neurodivergenz fällt, zum Beispiel Hochbegabung, LRS, glaube ich, auch Dyskalkulie.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe zwei voll wichtige Sachen vergessen. Also sowieso habe ich noch ein paar
Bei dir gelernt.
Und auch die Dyskalkulie, auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil die so oft vergessen werden und die haben in der Schule auch wahnsinnig große Schwierigkeiten, die sich weit über die Mathematik hinaus begibt. Dyslexie, Synästhesie, also es gibt noch weitere. Ja. Bitte einfach da nachschauen. Ne? Das sind einfach nur so die Großüberschriften gewesen.
Ja. Jetzt wäre meine These, ich habe ja jetzt initial gesagt, ich habe unter meinen Kundinnen und Kunden schon auch verstärkt Personen aus dem Neurodiversen Spektrum. Aber meine These, so aus reiner Beobachtung, ist, dass im Lehrberuf es eigentlich eine bestimmte Selektion von neurodiversen Menschen gibt, oder Neurodivergenten ist wahrscheinlich korrekt, ne? Nämlich vor allen Dingen ADHS, Autismus-Spektrum-Störung und Hochsensibilität, weil der Lehrberuf so selektiv zugänglich ist, dass viele andere Personen, zum Beispiel Personen mit einer ausgeprägten Dyskalkulie oder mit einer ausgeprägten LRS oder Personen, denen das Lernen eben schwerfällt, überhaupt keinen Zugang zum Lehrberuf haben. Deswegen wäre meine Beobachtung, dass eigentlich nur hochfunktionale neurodivergente Menschen im Lehrberuf sind. Also das typische, ich habe es im Griff oder ich tue zumindest vieles dafür, es im Griff zu haben. Ich muss mich mega am Riemen reißen, damit ich das hier alles im Griff habe. Ich merke auch, das strengt mich viel mehr an als andere, warum auch immer, ob man dafür jetzt ein Bewusstsein hat oder nicht. Und man leidet unter dieser Hochfunktionalität und dadurch entwickeln sich auch nicht selten Komorbiditäten. Das ist so meine Beobachtung, ne? Und dann wird oft rückwärts diagnostiziert. Also Personen, die aufgrund einer Komorbidität, wie zum Beispiel einer Depression, in Behandlung kommen und dann ist, huch, Zufallsbefund, Autismus-Spektrum-Störung. Wie sind da deine Beobachtungen zu?
Ja, also ich bin da voll bei dir. Wir sprechen inzwischen lieber von hochmaskierend als hochfunktional, weil das Wort hochfunktional ja häufig im Kontext Autismus genutzt wurde, um autistische Menschen in gute autistische Menschen, also in brauchbare und nicht brauchbare
Funktion,
eingeteilt
ja.
hat. Und deswegen versuchen wir diesen Begriff zu vermeiden. Aber ich finde trotzdem, dass dieser Begriff so viel beschreibt, was so das Problem ist. Hochmaskierend ist so einer, der alternativ genutzt werden kann, der aber weniger begriffen wird, weil man dafür natürlich erstmal wissen muss, was Masking ist.
Mhm.
Masking ist ein Vorgang, bei dem neurodivergente Verhaltensweisen meistens unbewusst versteckt werden, manchmal auch unter sehr hoher Kraftanstrengung bewusst versteckt werden. Wenn zum Beispiel ich jemand bin, die sehr stark auf Angst reagiert und jemand hat mich schon mehrfach ermahnt, vor meiner ganzen Klasse doch endlich mal still zu sitzen, dann kann es sein, dass ich mich sehr stark anstrenge, um mich nicht mehr zu bewegen, damit ich nicht mehr weiter geschimpft werde. Dann wäre das eher so was Bewusstes. Aber dieses unbewusste Verstecken von Schwierigkeiten, das wird schon wirklich in der frühen Kindheit erlernt. Und ganz viele können das gar nicht in Worte fassen, was sie da tun. Ich nehme mal ein Beispiel. Was mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst gewesen ist als Lehrerin, ist, dass ich immer mindestens 2 bis 3 verschiedene Kalender geführt habe und Strichlisten und Checklisten und alles Mögliche, so kleine Post-its und hier noch was rein und da noch eine Notiz und auch auf meine Hand geschrieben habe immer. Und das Ganze diente natürlich dazu, dass ich nicht durch meine Vergesslichkeit auffalle. Also ich verstecke meine Vergesslichkeit durch ein 5, 6, 7 Mal mich absichern mit unterschiedlichen Dingen, um ja dann halt nachher genauso an die Sachen zu denken, wie andere auch an Sachen denken.
Mhm.
Aber andere denken daran und müssen sich's nicht 5-mal aufschreiben. Und ich muss es mir halt 5-mal aufschreiben. Jetzt kostet das natürlich viel mehr Energie, wenn ich ständig den Kalender synchronisieren muss und da noch was machen muss und hier noch und nachgucken und überall meine Zettelchen zusammensammeln muss am Ende des Tages und gucken, ob ich an alles gedacht habe. Und dass das im Zusammenhang steht mit meiner ADHS, das war mir erst klar, nachdem ich mal so ein bisschen was über Masking gelernt habe und auch gelernt habe, dass ja durch meine hohe Intelligenz ich in der Lage bin, vieles auszugleichen. Aber ausgleichen und das immer unter mehr Energieaufwand bedeutet, dass ich natürlich schneller Gefahr laufe, ausgebrannt zu sein und keine Energie mehr zu haben. Und dann, ja, passiert das, was du gesagt hast. Es kommen halt dann Burnouts, Depressionen oder, und was eben sehr, sehr häufig vorkommt bei neurodivergenten Menschen, ist schon eine Angststörung, generalisierte, die sich bereits in der frühen Kindheit entwickelt hat, über die aber viele auch gar nicht wissen, dass es eine Angststörung ist. Ich wusste auch nicht, dass ich eine habe. Ich dachte immer, ich bin eine angstfreie Person. Nie. Jedes einzelne Gespräch übe ich stundenlang in meinem Kopf vor.
Mhm.
Aus Angst vor komischen Reaktionen von irgendwelchen Leuten, die ich dann wieder nicht einsortieren kann.
Ja.
Das ist ein Thema.
Beobachte ich auch. Also zum einen kenne ich das auch von mir, aber ich sehe es auch immer wieder an Kundinnen und Kundenverhalten. Das Thema Telefonieren treibt viele wirklich komplett in die Reserve. So, ne?
Ja.
Und das ist ja eigentlich eine sozial aufgehängte Angststörung, wenn man ein Problem hat, irgendwo anzurufen. Und wenn du jetzt den Beruf wechseln möchtest, dann hast du schon mal die Situation, dass du irgendwo anrufen willst, ne? Oder musst. Und dass du dich dann da auch noch von einer guten Seite präsentieren musst. Ich finde es so auffällig, dass Menschen mit Themen in Berührung kommen, die sie immer versteckt halten konnten und die dann aber gerade auch bei so einer großen systemischen Veränderung wieder hochploppen und dass sie dadurch vielleicht auch viel mehr in Kontakt kommen mit dem Thema Neurodiversität, für das es vorher gar kein großes Bewusstsein gab. Jetzt hast du gesagt, du hast vor ein paar Jahren eine Diagnose erhalten und das hört man ja jetzt auch immer mehr, gerade auch auf Social Media, wenn man da in Lehrerbubbles unterwegs ist. Aber es ist natürlich ein langer Weg zu einer Diagnose und es gibt ganz viele Leute, die haben zwar irgendein Störgefühl, aber dass das jetzt möglicherweise diagnosebedürftig ist, das ist noch nicht so da. Was sind denn Anzeichen, an denen ich erkenne, da könnte eine Thematik zugrunde liegen, die ich vielleicht noch mal von fachlicher Seite beleuchten lassen sollte?
wahnsinnig schwer zu beantworten. Also ich glaube, wenn man sich mit den Gedanken immer wieder doch zu diesen Themen findet und immer wieder überlegt, könnte das sein, könnte vielleicht, ich weiß nicht, bin ich vielleicht oder bin ich nicht, dann glaube ich, ist das mit eines der besten Anzeichen, um zu sagen, ich gehe jetzt in der Diagnostik, weil das einzig Schlimme in Anführungsstrichen, was passieren kann, ist, dass man eine Antwort bekommt. Und ich finde, dass das eine gute Sache ist, weil dann beschäftigt man sich nicht mehr so sehr in seinem Kopf mit der Frage, ist da was oder nicht. Aber viele sind ja noch gar nicht so weit. Die haben ja noch gar nicht in ihrem Kopf die Frage, könnte ich selbst unter Umständen ADHSlerin sein? Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in die Klinik gegangen bin wegen einem Burnout, also die identische Geschichte wie die, die du vorher gezeichnet hast. Ich gehe in die Klinik wegen einem Burnout und da ploppen plötzlich Kindheitsthemen auf, da ploppen plötzlich unterschiedliche Sachen auf und es wird klar, da muss mal eine ordentliche Therapie ran an die Person. Da kommt relativ früh dann der Psychiater auf die Idee, mich zu fragen, ob ich eigentlich ADHSlerin sein könnte und ich habe sofort gesagt, hä, nee. Und ich habe sofort alle Vorurteile, die es so in der Gesellschaft gibt, genommen, um das abzusprechen. Ich habe dann gesagt, ich bin viel zu organisiert, ich bin viel zu sozial, ich habe es doch viel zu weit geschafft, bla bla bla. Und das ist ja ganz oft das, was übrigens Menschen, die so gut funktionieren, wie ich das tue, ganz häufig zu hören bekommen in der Diagnostik von einer Fachperson. Na, sie können ja niemals im Autismus-Spektrum sein, so wie sie hier sitzen, dass sie mir in die Augen schauen. Brauchen wir gar nicht erst anfangen mit einer Diagnose. Also was wären jetzt so Merkmale? Ich glaube, was ein Merkmal ist, dass man auf jeden Fall mal über die eigene Kindheit nachdenkt und mal schaut, war es denn sozial für mich immer leicht? Und natürlich beantworten diese Frage sehr viele Menschen mit Nein, aber es ist trotzdem mal ein Anhaltspunkt, weil viele neurodivergente Menschen entweder aufgrund der Eigenarten, in Anführungsstrichen, die sich durch das neurodivergente Verhalten zeigen, aber eben auch durch die Probleme, die damit in Kontakt stehen, also jetzt gerade bei Autismus und bei ADHS, dieses vielleicht nicht ganz lesen können des sozialen Interagierens, das da gerade stattfindet, oder das jemanden unterbrechen oder unhöfliche Fragen stellen, in Anführungsstrichen, na, so Grenzen nicht gut erkennen zu können. Das macht schon, dass man soziale Probleme hat und dass man das kennt, dass man eher nur einen Freund oder eine Freundin hatte und die war dann sehr ähnlich und hatte ähnliche Schwierigkeiten, aber dass man so soziale Strukturen von vornherein immer gut aufbauen konnte, das ist selten wirklich so da bei Neurodivergenten. Das ist ja mal so ein erster Anhaltspunkt, finde ich. Dann stellt sich mir auch immer die Frage, wie komme ich nach Hause nach der Schule? Bin ich hochgradig erschöpft und kann eigentlich gar nicht mehr, vor allem soziale Kontakte nicht mehr? Werde ich aggressiv, wenn meine eigenen Kinder dann plötzlich Aufmerksamkeit von mir brauchen, weil ich schon den ganzen Morgen mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe? Dann könnte es auch sein, dass man eben deutlich über dieser normalen sozialen Belastungsgrenze schon ausgelastet ist durch den Schulalltag. Wäre für mich auch sowas, was ich damit in Zusammenhang bringe. Und ja, klar, Unruhe, da müssen wir jetzt aber differenzieren zwischen ADHS und Autismus, glaube ich. Also eine starke innere Unruhe, ein Gefühl von nicht geduldig sein können, nicht gut warten können, sich doppelt dreifach absichern, starke Routinen aufbauen. Alles muss seinen festen Platz haben, alles muss in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen. Ansonsten gehen Dinge verloren oder vergisst man was oder verliert sich irgendwie in Kleinigkeiten, vergisst die Zeit. Auch das ist sowas, Zeit, Zeitgefühl. Ein schlechtes Zeitgefühl haben, ganz einfach. Hat auch ganz, ganz viel mit ADHS zu tun. Und dann gibt es noch das Autismus-Spektrum. Da ist in der Regel immer irgendwas Besonderes mit den Sinnesorganen. Also man hört zu viel oder man hat Schwierigkeiten, Gehörtes zu verarbeiten. Oder ich bin zum Beispiel wahnsinnig lichtempfindlich. Ich trage auch im Raum Sonnenbrille, wenn es zu hell ist und kann draußen gar nicht ohne Sonnenbrille, wenn es sonnig ist. Geht nicht. Bei manchen hat es aber auch mit Berührung zu tun oder Schwierigkeiten mit bestimmten Konsistenzen beim Essen. So. Also das sind jetzt alles nur Kleinigkeiten, aber wenn man sich jetzt bei diesen Kleinigkeiten schon irgendwie mal erwischt fühlt, dann würde ich da, glaube ich, einfach mal nachlesen und würde mal gucken, was es so sein könnte vielleicht.
Was gibt es denn im Arbeitsalltag einer Lehrkraft, was für neurodivergente Lehrkräfte eine besondere Herausforderung ist, aber für neurotypische KollegInnen eigentlich kaum erwähnenswert.
Stundenplanänderungen. Ein Riesenthema. Wirklich. Also ich würde mal sagen, ich bin da meistens auf Unverständnis getroffen, wenn ich darüber gesprochen habe. Viele dann gesagt haben, hey, das würde ich lieber 20 Mal die Woche machen, als noch hier zusätzlich zu einer Konferenz zu kommen oder zu einem Elternabend. Und für mich wäre es genau umgekehrt. Also Zusatztermine, die einplanbar sind, sind belastend, ja, aber sind für mich kein so großes Problem, als wenn meine Stunde von der dritten in die sechste gelegt wird. Mhm. Oder wenn ich eine Vertretungsstunde reinbekomme in einer Klasse, die ich nicht kenne. Und es liegt nicht daran, dass ich Angst vor den Kids habe. Das liegt auch nicht daran, dass ich nicht weiß, was ich mit denen machen soll, sondern es ist ein, plötzlich muss ich mich auf was vollkommen Ungeplantes einlassen müssen, über das ich mir zu wenig Gedanken machen kann. Dann belastet mich sehr explizit jetzt bei mir wirklich so, weil ich halt selbst auch eine Biografie mitbringe, die jetzt nicht ganz so einfach ist. Aber wenn ich merke, dass es Diskriminierung gibt, und zwar auf struktureller Ebene, also von Lehrkräfteseite einzelne Kinder wirklich besonders schlecht behandelt werden und besonders schlecht über sie gesprochen wird und man merkt, die haben viel schlechtere Chancen, nur weil sie bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und das ertrage ich nicht. Da kann ich nicht gut mit umgehen. Das belastet mich sehr. Das nehme ich auch viel mit nach Hause. Also ich versuche mich dann dafür einzusetzen und meine Stimme zu geben, aber merke, dass ich dann auch daran scheitere, weil ich dann offensichtlich eben auch nicht gut genug bin mit meiner Art. Weil Konformität ist halt was ich als ADHSlerin bis zu einem gewissen Teil kann, aber ab einem gewissen Grad dann eben nicht mehr kann. Mhm. Eine bestimmte Gesprächskultur ist etwas, was mich sehr stresst in der Schule, dass man auf der einen Seite stundenlang über Belanglosigkeiten spricht in GLKs und dass man das Gefühl hat, man vergeudet hier die Zeit und auf der anderen Seite über wirklich wichtige Themen überhaupt nie gesprochen wird.
Das ist der Grund, warum ich Beratungslehrerin geworden bin. Ja. Schon nach einem Jahr, weil ich dachte, es geht doch überhaupt nicht ums Wesentliche. Genau. Was machen wir hier eigentlich?
Und ich glaube, das ist wirklich was neurodivergente Lehrkräfte belastet. Und ja, na klar. Lärmpegel, enge Räume. Ich glaube auch, dass die Lehrkräfte, also jetzt gerade autistische Lehrkräfte, die das nicht wissen von sich, dass sie autistisch sind, meistens diejenigen sind, die im Klassenzimmer am ehesten es still haben müssen, damit es funktioniert, damit sie klarkommen. Die SchülerInnen haben dann gar nicht so sehr das Bedürfnis nach Ruhe. Vielmehr ist es dann das Bedürfnis der Lehrkraft. Und das führt natürlich automatisch auch zum Problem, wenn die Kids dieses Bedürfnis nicht haben, aber die Lehrkraft schon.
Du sprichst jetzt offen über deine Neurodivergenz. Ich lasse ja auch immer mal fallen, dass ich mich damit auch sehr identifiziere. Also ich würde mich auch als neurodivergent beschreiben. Was genau, warum und seit wann ist noch offen? So, ne? Also was da eigentlich genau der Aufhänger ist. Aber ich kenne das alles sehr, sehr gut. Du sagtest gerade Stundenplanverschiebungen. Das war mein absoluter Endgegner. Und vor allen Dingen, als ich schon gekündigt hatte, so in NRW, da darf man dich dann noch 3 Monate halten, ne? Ich hatte meinen Leistungskurs schon ins Abi gebracht. Das heißt, diese 5 Stunden Leistungskurs pro Woche, die waren weggefallen. Und gerade auf dieser Strecke zur Kündigung, bis ich dann nicht mehr im Schuldienst war, habe ich nur noch Vertretungen machen müssen. Das war für mich, die ich ja schon gekündigt hatte, der absolute Albtraum. Das ging gar nicht mehr. Und das war wirklich dann der Punkt, wo es bei mir drohte, in den Burnout zu kippen, wo ich dann auch aggressiv rumgeschrien habe in Klassen, die ich nicht kannte. Ich bin auch einmal komplett ausgetickt, weil ich so überfordert war in einer 8. Klasse. Die waren dann hinterher alle so klein mit Hut. Da hatte ich dann hinterher kein Problem mehr, als ich dann nochmal da reingegangen bin. Aber so kannte ich mich gar nicht, weil ich so überfordert war von diesem ständigen Vertreten, wo es kein Material gab, was mir dann natürlich auch keine Kontrolle gibt, keine Handhabe, gar nichts. Ich muss mir wieder irgendwas aus dem Ärmel ziehen. Absoluter Albtraum. Ich war auch immer diejenige, ich hatte dann zeitweise stark meine Stunden reduziert und andere Leute sagen dann, ja, leg mir die kompakt zusammen, die Stunden, 1. bis 4., dann bin ich raus, ne, tschüss. Und ich habe dem Stundenplanmacher gesagt, wenn es geht, leg mir so viele Springstunden wie möglich. Also ich hätte gerne immer eine Freistunde dazwischen. So, also dann war ich halt von der 1. bis zur 7. in der Schule für 4 Stunden, hatte aber zwischendurch Freistunden, wo ich mich teilweise in so ein Räumchen eingeschlossen habe, weil ich nicht mehr klar kam. Also das war so mein letztes Jahr in der Schule. Ja. Das erkenne ich total, dass das auch mit Neurodiversität zu tun hat.
Also wirklich absolut. Das Vertreten ist das, und das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, wie sich das anfühlt, Wenn du vor der ersten Stunde plötzlich, 3 Minuten vor der ersten Stunde, du rechnest, dass du die zweite dann eine Hohlstunde hast und 3 Minuten vor der ersten Stunde kommt dann plötzlich, ping, Vertretungsstunde in der zweiten. Ich bin nahezu nicht mehr in der Lage gewesen, diese erste Stunde zu unterrichten, weil das mich so beschäftigt hat.
Jetzt ist es aber ja nicht so, dass der Rest des Kollegiums dafür Verständnis hätte, sondern im Gegenteil, da gibt es Relativierungen, Gaslighting, also die eigene Erfahrung wird klein gemacht, einem abgesprochen oder sogar lächerlich gemacht und das macht was mit einem. Also wie ist denn, jetzt kann man nur von sich selbst sprechen, ne? Und nicht für alle, aber in der Regel hat man ja doch eher mit neurotypischen Kolleginnen zu tun. Wie ist denn so das Erleben unter Arbeitskollegen?
Also ich muss sagen, dass ich bisher nicht versucht habe, diesen Anspruch zu stellen, dass man mir da irgendwie entgegenkommt. Finde es aber interessant, was du gerade sagst, dass man Gaslighting und dass einem so die eigene Wahrnehmung abgesprochen wird, weil das kennen wir ja. Mhm. So wachsen wir ja auf. Dass man uns sagt, wir sind zu empfindlich oder wir haben das hier zu was auch immer, zu irgendwas sind wir immer, zu viel, zu laut, zu keine Ahnung. Und dass wir das aber brauchen und dass das zu uns gehört, das wird uns abgesprochen. Es wird uns so immer das Gefühl gegeben, na, das ist aber was Komisches, was du da machst. Und deswegen glaube ich, trifft das dann auch auf so einen fruchtbaren Boden bei den neurodivergenten Lehrkräften, dass die halt dann, ja, das kenne ich, dieses Muster, alles klar, muss ich jetzt halt ertragen, muss ich durchgehen. Dass das langfristig traumatisierend ist, und zwar hochgradig traumatisierend ist, wenn man immer wieder gespiegelt bekommt, dass das falsch ist, wie man denkt, dass das falsch ist, sich für sich selbst einzusetzen, die eigenen Grenzen zu stecken und dass das auch keinen Platz findet. Das brauchen wir, glaube ich, hier nicht groß erwähnen. Das ist einfach Realität. Ich kann deswegen nicht sagen, wie es für mich war. Ich kann nur sagen, dass ich so eine kleine Umfrage gemacht habe, wo ich, nachdem ich so die Schulbarometer und so weiter gelesen habe, COPSI-Studie, KICS-Studie, Schulbarometer, Bildungsbarometer, ne, alles, wo so mal um das Thema Schule ging. Und dann habe ich festgestellt, Neurodivergenz wird hier nicht dargestellt. Mhm. Es werden auch nicht die richtigen Fragen gestellt. Und wenn, dann wird immer das Elternhaus dafür verantwortlich gemacht, dass irgendwie das Verhalten von Kindern, Jugendlichen problematisch ist. Und in dieser klitzekleinen Fallstudie, 300 Menschen haben teilgenommen, viele Neurodivergente, viele psychisch Erkrankte, viele behinderte, queere Personen, die hat eben auch zum Ausdruck gebracht, dass obwohl Lehrkräfte offen mit ihrer Neurodivergenz umgehen, sie am wenigsten Verständnis aus ihrem Kollegium dafür bekommen. Das meiste Verständnis von Schülerschaft, die Elternschaft auch, zum Teil auch die Schulleitungen, ja, sind verständnisvoll. Aber wer am wenigsten Verständnis aufbringt, sind die Kolleginnen, ja.
Es gibt einen Begriff, der nennt sich Ableismus. Und ich würde gerne auch mit dir über Ableismus im Lehrerzimmer sprechen. Jetzt sind wir beide ehemalige Gymnasiallehrkräfte. Wir sind nicht SonderpädagogInnen oder Grundschullehrkräfte. Grundschule hat ja auch einen Gesamtschulcharakter, ne? Genau wie Gesamtschulen in NRW gibt es das ja auch oder Gemeinschaftsschulen oder so. Aber wir sind nun Gymnasiallehrkräfte, also per se an einer hochgradig selektiven Schulform. Und ich weiß ja, was in meinem Kollegium so gesprochen wurde. Also wie verächtlich über Schülerinnen und Schüler gesprochen wurde, die nicht mitkommen oder aus irgendwelchen Gründen nicht konform sind. Und als ich Beratungslehrerin wurde, habe ich noch im Ohr, am Nebentisch saß eine Kollegin, die hat gesagt, also ich war die erste Beratungslehrerin an unserer Schule, ne? So, Beratungslehrerin, was soll das eigentlich sein? Also wer hier Beratung braucht, der muss hier weg. So, oh ne? Also so zum Thema Fehlerkultur und Toleranz, aber eben auch Ableismus in einem gymnasialen Kollegium, allein schon was den Schülern entgegengebracht wird. Und das ist aber natürlich auch untereinander. 2 Fragen an dich. Erstmal, vielleicht erklärst du das Wort Ableismus nochmal, weil du das sicherlich besser kannst als ich. Und dann wäre die Anschlussfrage, wo zeigt sich denn Ableismus im Kollegium? An welchen Strukturen, welchen Verhaltensweisen?
Ableismus kommt von dem Wort able und Ismus ist eine Form der Diskriminierung. Also es geht hier um Diskriminierung behinderter Menschen im ursprünglichen Sinne. Aber wenn es eben um neurodivergente Menschen geht oder um psychisch erkrankte Menschen, die wirklich dadurch behindert sind im Schulalltag, und das sind sie halt nun mal, also na, schon alleine, dass man jeden Tag Hausaufgaben machen muss, ist eine Behinderung Oder da ist man behindert, wenn man das nicht schafft, als zum Beispiel depressive Schülerin. Das heißt, wir sprechen von Diskriminierung aufgrund von dem Fakt, dass man nicht funktioniert, so wie das die Schule sich gerne wünscht. Ableismus gibt es nicht nur im Zusammenhang Schule, sondern natürlich auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Wie zeigt sich Ableismus in der Schule? An allen möglichen Stellen. Schon alleine, dass mündliche Noten auf die Art und Weise gemacht werden dürfen, wie sie gemacht werden, ist Ableismus. Es gibt etwas, das nennt sich selektiver Mutismus, das vor allem im Kontext Angststörungen sehr häufig auftritt. Und wir haben alle, die wir mit SchülerInnen arbeiten, sofort das Bild vor Augen von einer Schülerin oder einem Schüler, der verstummt, sobald wir ihn ansprechen, sich niemals selber melden würde. Und wenn wir die Person aufrufen, einfach so nichts sagt, wirklich gar nichts sagt, uns nur mit groß aufgerissenen Augen anschaut. Die Person spricht auch nicht unbedingt mit uns, wenn wir mit ihr alleine sind. Das als eine schlechte mündliche Leistung zu bewerten, ist Ableismus. Weil die Person gar nichts dafür kann, die hat einfach wirklich Schwierigkeiten zu sprechen. Und woher das kommt, das ist nicht unsere Aufgabe, das als Lehrkräfte herauszufinden. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe als Lehrkräfte, das zu therapieren. Aber es ist unsere Aufgabe als Lehrkräfte, dann zu gucken, wie kann ich ein Setting schaffen, in dem dieser junge Mensch mir zeigen kann, was er kann. Vor allem, überleg mal, wenn die schriftlichen und die mündlichen Leistungen so krass auseinandergehen, ja. Also wenn du wirklich jemand hast, denk jetzt an so eine Hochleisterin, in Anführungsstrichen, ne? So eine stark maskierende, junge, perfektionistisch arbeitende Schülerin, die immer mitmacht, die alle Aufgaben erledigt, aber halt nie spricht im Unterricht. Und ich hatte so eine, gerade jetzt erst wieder, und hatte ein Elterngespräch und die Mutter saß bei mir im Elterngespräch und hat zu mir gesagt, ich war gerade bei einem anderen Lehrer im Gespräch und der sagte zu mir, meine Tochter muss das jetzt halt endlich mal lernen und ansonsten muss sie halt damit rechnen, dass sie das hier nicht schaffen kann. Einserschülerin, das ist Ableismus. Ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber schon alleine, wie wir über dicke Menschen sprechen, wie Sportlehrkräfte im Lehrerzimmer über dicke SchülerInnen sprechen. Und man weiß heute, dass Dicksein nicht nur was mit Willen zu tun hat, sondern dass das eine Stoffwechselerkrankung ist, eine Erkrankung im Gehirn. Im Übrigen wahnsinnig große Überschneidungen zwischen ADHS und Adipositas, die da existieren. Wenn wir darüber sprechen, dass jemand unzuverlässig ist oder Sachen vergisst oder, weiß ich nicht, reinruft, dann ist das im Prinzip alles auch Ableismus, weil wir niemals davon ausgehen, dass es einen guten Grund dafür gibt, sondern wir verurteilen einfach von vornherein und bewerten das dann auch negativ mit Noten.
Und wenn wir das auf Kollegiumsebene heben, hättest du Beispiele dafür, wo sich Ableismus zeigt unter Kolleginnen und Kollegen?
Mit einer chronischen Erkrankung. Jemand ist chronisch krank und fehlt deswegen regelmäßig, hat Migräne. Also ich weiß nicht, wie in deinem Kollegium über die Kolleginnen gesprochen wurde, die regelmäßig fehlen. Das wird sehr, sehr negativ drauf.
Auf jeden Fall.
Schon wieder für die. Hat die eigentlich dieses Jahr überhaupt mal unterrichtet oder habt ihr sich alles gemacht?
Ja, die hat jetzt schon wieder einen Krankenschein. Oh, wieder 3 Wochen. Ja, ja. Ja, schön.
Warum gibt es eigentlich keine Attestpflicht für Lehrkräfte? Ja, also und das sind dann alles solche Kommentare. Und ich bin fest davon überzeugt, die haben zum Teil damit zu tun, dass Lehrkräfte alle über ihrem Limit laufen, dass es natürlich ein Job ist, an dem erwartet wird, dass man halt dann mal kurz ausgleicht. Ist eigentlich ja nicht cool, dass man diese vielen Vertretungsstunden machen muss. Ich verstehe das. Und gleichzeitig glaube ich, selbst wenn das nicht so wäre, würde man sich darüber das Maul zerreißen. Und das ist dann Ableismus. Auch wenn jemand sagt, mir ist das hier zu viel, ich gehe jetzt hier raus, ich ertrage das nicht. Oder ich kann beim Schulfest nicht 6 Stunden lang anwesend sein, ansonsten ist das Wochenende für mich gelaufen. Oder ich kann nicht auf eine Schulfahrt mitfahren, weil ich ertrage das nicht. Ja, als autistische Lehrkraft zum Beispiel. Ja, aber dann erwartest du, dass wir das immer alles machen. Ja. Ja. Damit ich nicht krank werde, musst du das machen, weil es für dich zwar eine Belastung ist, aber nicht so eine Belastung, wie es für mich ist.
Wir haben auch immer wieder Anfragen von Lehrkräften, die auch körperliche Behinderungen haben. Also ne, Neurodivergenz jetzt mal gerade geparkt. Und ich finde es erschreckend, wie viele Lehrkräfte keine Stelle haben, weil sie zum Beispiel RollstuhlfahrerInnen sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben. Bei uns melden sich Menschen verzweifelt, weil sie von uns irgendwelche Insider-Tipps erhoffen, wie sie an eine Stelle drankommen. Wie schwer es ist, für Personen mit offensichtlichen oder verborgenen Behinderungen überhaupt eine Stelle zu kriegen. Und man denkt so, im öffentlichen Dienst gibt es doch mit dem Grad der Behinderung bestimmt irgendeinen Gleichstellungsparagraphen, warum man da auch eingeladen werden muss. Und dann muss einem eine Stelle angeboten werden. Und dann muss die Immobilie von 1920 jetzt halt einen Lift kriegen. So, alleine an der Immobilie scheitert es ja schon. Ableismus gegenüber Schülern, struktureller, ist ein Thema. Aber unter Lehrkräften ist auch unfassbar. Wege, wie man darauf aufmerksam wird. Du hast gerade schon Dinge benannt, die man vielleicht an sich selbst bemerkt, weshalb man erstens ans Limit kommt und zweitens vielleicht auch nochmal veranlasst sein könnte, da fachlich drauf schauen zu lassen und vielleicht eine Diagnostik anzustoßen. Und oft ist ein Grund, warum man darauf kommt, dass man neurodivergent sein könnte, die Diagnose des eigenen Kindes. Und ich habe ganz viele, insbesondere Kundinnen, aber natürlich habe ich auch Männer unter meinen Kunden oder nicht-binäre Personen, aber ich habe vor allen Dingen Kundinnen, die so klassisch im Mutterhamsterrad sind, mit mehreren neurodivergenten Kindern. Und sie selber sind auch noch neurodivergent, so wie du das gerade geschildert hast. Das heißt, sie sind einerseits selbst persönlich herausgefordert, haben dann Kinder, die auch oft ganz ausgeprägtes ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung oder beides oder so haben und sind in ihrem Lehreralltag natürlich auch noch mit Kindern betraut, die teilweise auf dem Spektrum sind. Wie schätzt du das ein, diese Doppelbelastung von Lehrkräften, die eigene neurodivergente Kinder zu Hause haben?
Absolute Vollkatastrophe. Ich kann es dir gar nicht anders sagen. Ich glaube, man muss halt immer, und das ist genau das, was ich an diesem Wort hochfunktional auch wirklich ablehne. Ja, weil da zeigt sich das jetzt. Es gibt natürlich auch Lehrkräfte, die aufgrund ihrer hohen Intelligenz einen sehr hohen Anspruch an sich selbst haben und vieles kompensieren können und dann eben deswegen wenig Verständnis für diejenigen aufbringen, die diese Leistung nicht erbringen können. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch differenzieren. Es gibt wahrscheinlich Lehrkräfte, die gut funktionierende, sehr sich anpassende, stark maskierende eigene Kinder haben und dann nehmen sie die zum Beweis, dass jeder, der eine ADHS hat, jeder, der hochbegabt ist, jeder, der im Autismus-Spektrum ist, sich auch stark anpassen kann, wird er denn nur gut begleitet durch die eigenen Eltern. Also das ist immer mit auch ein Thema. Aber für mich jetzt, ich kann mal sagen, für mich und für viele meiner Kundinnen, ich habe ja auch sehr viel mit neurodivergenten Eltern, Lehrkräften zu tun, also die Menschen, die in der Doppelrolle sind, Eltern und Lehrkräfte sind und mit neurodivergenten Kindern zu tun haben und selbst neurodivergente Lehrkraft sind. Die sind heilsam für die Kinder, wirklich, weil sie diese Kinder sehen und weil sie Methoden suchen und mutig sind und das ausprobieren und gleichzeitig aber genau deshalb dann plötzlich Diskriminierung innerhalb des eigenen Kollegiums erfahren, weil sie Wege finden, die funktionieren, weil sie Beziehung hinkriegen und vorleben, dass es geht, dass man es hinkriegt, auch ohne wahnsinnig viele Herausforderungen und dass es einem dabei auch besser gehen kann, als wenn man es anders macht. Aber gleichzeitig erleben sie bei ihren eigenen Kindern, dass den eigenen Kindern relativ wenig entgegengegangen wird. Mhm. Das heißt, die Schulen, auf die dann die eigenen Kinder gehen, die arbeiten halt so, wie auch viele der KollegInnen arbeiten, mit Strafen, mit Rauswerfen, mit Anschuldigungen, mit Bloßstellen, mit Eltern unter Druck setzen, es anders zu machen. Und dann sitzt du da als neurodivergente Lehrkraft und sagst, hey, ich habe hier einen Weg gefunden, ich würde euch den so gerne mitgeben und könnt ihr das nicht mal mit meinem Kind auch ausprobieren? Ich werde nicht mein Kind hier diesen Text schreiben lassen, nur weil du nicht klarkommst. Und das bringt die in allen Bereichen in Konflikte. Und das ist belastend. Es ist belastend, dass es den eigenen Kindern schlecht geht. Es ist belastend, dass man nirgendwo was bewirken kann, obwohl man weiß, was man bewirken könnte. Und gleichzeitig ist natürlich der Beruf auf allen Ebenen wirklich belastend als neurodivergente Lehrkraft. Wir hatten gerade mal kurz über Vertretungsstunden und über Reizüberflutungen und all solche Dinge gesprochen. Kommt dann aber noch eine strukturelle Diskriminierung durch das Kollegium dazu oder durch die Schulleitung, die dann sagt, jetzt passen Sie sich mal an, wir wollen aber nicht, dass die Kinder hier Mütze tragen und dass die hier rückwärts auf ihren Stühlen sitzen dürfen. Das lassen wir jetzt sein. Und wenn du dich dann dagegen wehrst, dann Ärger bekommst, Dienstbeschwerden und so weiter, dann geht das irgendwann nicht mehr. Das kannst du nicht aufrechterhalten. Und du merkst schon, das sind so viele Themen. Ja? Über jedes dieser einzelnen Themen könnte man jetzt lange sprechen. Aber es ist eine Riesenbelastung, Kinder und Jugendliche, die in der Schule strukturell diskriminiert werden, zu begleiten zu Hause, daraus zu lernen, das in die Schule zu tragen und dann daran zu scheitern, dass man eine Lösung findet.
Und das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an deine Story.
Ja, genau meine Story.
Genau, und genau, da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus. Denn du selbst hast jetzt gerade gesagt, du hast 2 neurodivergente Kinder, die gehen natürlich auch in eine Schule. Du gehst damit in deinem eigenen Podcast, der heißt Kapierfehler, richtig? Genau, gehst du auch mehr oder weniger offen damit um, wie die Schule deiner Kinder deine Kinder begleitet. Und dann gibt es natürlich dein eigenes Fachwissen und dein Wirken in Schule bis vor kurzem, denn du bist ja jetzt nicht mehr Lehrerin. Du hast es jetzt schon angerissen, aber welche Faktoren haben denn bei dir dazu geführt, dass du dich letztlich entschieden hast, den Weg nicht im Schulsystem fortzusetzen?
Ich habe im Referendariat gelernt, was ich schon in meiner Schulzeit gelernt habe. Ich muss mich so viel mehr anstrengen als offensichtlich alle anderen, um den Ansprüchen des Schulsystems zu genügen. Das hat mich kaputt gemacht. Ich glaube, so viel geweint, so wenig geschlafen und so viel gearbeitet wie im Referendariat habe ich nie wieder. Ich habe in der Schule schon gelernt, dass ich mit meinen psychischen Themen, ich hatte noch ganz viele andere Komorbiditäten oder habe die auch noch, dass ich da keinen Platz habe, dass es keine Rolle spielt, dass von mir erwartet wird, dass ich trotzdem funktioniere und dass ich trotzdem Leistung bringe, so wie jeder andere, so wie die, die von zu Hause Unterstützung bekommen. Genau so muss ich funktionieren und dafür musste ich mich wirklich so viel mehr anstrengen. Und ja, das habe ich dann auch im Referendariat gemerkt, denn da war ich schwanger. Und dann habe ich gemerkt, es spielt keine Rolle, ob du schwanger bist oder nicht. Im Gegenteil, du musst, weil du schwanger bist, sogar noch viel mehr zeigen, dass du das willst, weil du ansonsten ja als die ruht sich auf ihre Schwangerschaft aus gesagt wird. Was ich an Extraschichten und an Zusatzarbeit geleistet habe, damit mir das ja nicht vorgeworfen wird. Auch mit meinem neugeborenen Kind habe ich Zusatzaufgaben und hier und da und dort gemacht. Was ich damit sagen will, ist, dass ich in diesem Burnout gelandet bin. Nach 14 Jahren Schuldienst war überfällig und kam vor allem zu einem Zeitpunkt, zu dem ich eine neue Schulkultur kennengelernt habe, in der Leistungsbereitschaft wichtiger ist als die Menschen. Das war für mich was Neues. Und dann bin ich mit meiner damaligen Tendenz als wahnsinnige People-Pleaserin, als Perfektionistin, als jemand, die eben überkompensiert, dass sie offensichtlich Schwierigkeiten hat, bin ich dem ins offene Messer gelaufen. Diesem Erwartungsdruck aus der Schule, plötzlich so eine hochleistende Lehrkraft zu sein und auch von SchülerInnen das zu erwarten. Und als ich dann da saß und über mich gelernt habe, was mich ausmacht, darüber gelernt habe, dass ich schon mein Leben lang über meine Grenzen gegangen bin, um zu zeigen, dass ich genauso bin wie die anderen, habe ich mir geschworen, dass ich diesen Job nicht mache bis zur Rente. Und das war in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich die Diagnose gehabt und dann bin ich recht offen damit umgegangen. Ich habe mich also nie hingestellt und habe allen verkündet. Übrigens, ich habe ADHS. Ich habe so ab und zu mal vor einzelnen Klassen fallen lassen, wenn das mal irgendwie Thema war. Und einzelnen Kolleginnen gegenüber habe ich es gesagt. Und dann ist was passiert. Weil diese Diagnose hat nämlich dazu geführt, dass ich nicht mehr bereit dazu gewesen bin, mich vollständig zu verändern. Und alles zu verstecken, was damit zu tun hat. Je mehr ich gelernt habe, was für Strategien ich so entwickelt habe, desto mehr war mir klar, dass es genau diese Strategien sind, die mich krank machen. Und es hat auch viel mit Unterrichtsvorbereitung zu tun und wie Unterricht aussieht. Also musste ich, um gesund zu bleiben, neue Methoden, neue Strategien finden. Und das hat so gut funktioniert, dass es aufgefallen ist. Also allen. Es ist Eltern aufgefallen, es ist den SchülerInnen aufgefallen, es ist meinen Kolleginnen aufgefallen, meiner Schulleitung ist es aufgefallen, dass es mehr als gut funktioniert und dass ich zufrieden aussehe und dass meine SchülerInnen zufrieden sind und dass die mich als Ansprechpartnerin wählen und dass die irgendwie Druck aufbauen auf die anderen Lehrkräfte, das auch so zu machen. Und das war ein Problem. Und so wurde dann mein Demaskieren, mein so als Lehrerin so mit der ADHS umzugehen, dass es für mich als ADHSlerin gut funktioniert, dass ich nicht krank werde, dass ich entspannt bin und dass es mir Freude bringt und dass es den SchülerInnen auch Freude bringt und funktioniert. Das wurde mir zum größten Verhängnis, weil ab dem Moment habe ich nicht nur so ein bisschen blöde Kommentare gehört wie: Bist du dir sicher, dass du an der richtigen Schulform bist? So wie du arbeitest, müsstest du doch an eine Förderschule gehen. Mhm. Oder ja, ich habe schon gehört, bei dir darf man machen, was man will. So ein alberner Quatsch einfach. Naja, egal. Das waren dann alles solche Aussagen, aber es ging dann eben los, dass ja von höher gestellten Menschen plötzlich bestimmte Dinge gefordert wurden, die bei niemand anderem gefordert wurden und die auch nicht nötig waren. Aber das hatte halt alles einfach nur den Zweck, das einzudämmen. Mhm. Also so fühlt es sich für mich an. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich wohl offensichtlich raus, geht nicht mehr. Das ist sehr belastend gewesen, ne, zu sehen, so ich habe einen Schlüssel gefunden,
auf jeden
der funktioniert
Fall.
Für mich, der funktioniert für die Schülerschaft und offensichtlich darf der nicht da sein, es ist verboten.
Ja, dann bist du diejenige, die die Preise verdirbt. So, ne? Das gibt's immer wieder, diese Problematik, auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel während Corona, die Lehrkräfte, die halt irgendwie was Besonderes machen und wo die anderen dann sagen, du biederst dich an, das wird jetzt von uns auch erwartet, dass wir das machen, du verdirbst bei uns die Preise, jetzt stehen wir da wie die Doofen, weil du das machst und bei dir funktioniert das. Das gibt's ja ganz häufig. Und gleichzeitig hast du gesagt, dass das bei Schülerinnen und Schülern total offen angenommen wurde und du dadurch natürlich auch eine besondere Connection zu denen aufbauen konntest. Was wären denn in einem perfekten, funktionierenden, inklusiven System Beiträge, die neurodivergente Lehrkräfte insbesondere leisten können? Was ist eigentlich der Wert, den neurodivergente Personen vielleicht sogar mehr stiften oder anders stiften als neurotypische Personen?
Da müssen wir, glaube ich, auch differenzieren zwischen den unterschiedlichen Neurodivergenzen. Mhm. Aber schon alleine der Fakt, dass das Thema, das in der Schule offensichtlich als die größte Herausforderung gesehen wird, das ist ja sehr deutlich, wenn man sich so die Studienergebnisse anschaut, dass SchülerInnen, die nicht zeigen, dass sie wollen, das ist so ein alberner Quatsch, ne? Weil das sind ganz oft die Menschen, die eine exekutive Dysfunktion haben aufgrund von Trauma, Depression, wie auch immer, dass die zum Problem gemacht werden und dass die sich nie repräsentiert sehen. Die sehen nicht, was kann aus mir werden. Oder für mich ist in der Schule offensichtlich doch auch ein Platz da, weil da vorne steht jemand, der zeigt mir, dass es eben nicht nur auf die eine Art und Weise funktionieren kann, sondern auch auf eine andere Art und Weise funktionieren kann. Und das ist doch, also schon allein das ist so ein großer Mehrwert. Wir Lehrkräfte sollten doch diese Vielfalt unserer Schülerschaft abbilden. Also wir brauchen dringend Lehrkräfte mit Migrationshintergrund. Wir brauchen dringend Lehrkräfte, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja. Wir brauchen dringend Lehrkräfte, die offen damit umgehen, dass sie aus einem dysfunktionalen Familienhaus kommen.
LGBTQ.
Wir brauchen queere Lehrkräfte.
Auf jeden Fall.
Neurodivergente Lehrkräfte. Einfach nur, um diese Schülerschaft zu repräsentieren und dass auch immer jemand da ist, der verstehen kann, was jetzt gerade das Problem einer Schülerin oder eines Schülers ist. Mhm. Weil, ja, man das einfach nicht verstehen kann, wenn nur die Leute Lehrkraft werden dürfen, die offensichtlich die Gewinner unseres tollen Bildungssystems sind, dann repräsentieren wir nicht diejenigen, die in die Schule gehen, ganz einfach, sondern nur einen winzigen Bruchteil dessen.
Ja.
Neurodivergente Lehrkräfte haben eine extrem hohe emotionale Empathie. Also ja, es gibt Empathie und Empathie wird in zwei Bereiche eingeteilt. Es gibt einmal die kognitive und dann gibt es eben noch die emotionale Empathie. Und bei der emotionalen Empathie geht es darum, dass man sich einfühlen kann in das Gegenüber, dass man spürt, wie es der Person geht und dass man das nachfühlen kann. Und das können halt neurodivergente Menschen schon extrem gut. Und das ist wichtig für SchülerInnen, dass sie solche Menschen vor sich sitzen haben, die nicht Erklärungen brauchen, die nicht das nicht verstehen können, weil sie es nicht nachfühlen können, was da jetzt gerade das Problem ist. Und ja, das kann eine neurodivergente Person halt schon besser. Und auch Schwierigkeiten verstehen. Verstehen, warum es zu Schwierigkeiten kommt. Verstehen, warum man mal nicht funktioniert. Das können Neurodivergente wirklich sehr gut. Und das ist auch für SchülerInnen wichtig. Out of the box denken, kreativ sein, spontan eine Lösung finden. Das ist jetzt übrigens eher so ein ADHS-Ding, nicht ganz so sehr ein Autismus-Ding. Ja? Aber viele autistische Menschen, ich würde sagen, die meisten, die dann nachher im Lehrberuf landen, haben entweder eine wirklich hohe Begabung noch gekoppelt oder vielleicht dann doch noch eine ADHS gekoppelt. Und somit werden die meisten auch mit einer ADHS dastehen und dadurch so ein bisschen diese Spontanität, dieses Kreative, dieses Out-of-the-Box-Denken, lösungsorientierte mitbringen. Ja, und das braucht's. Hattie hat doch jetzt gerade erst gesagt, wie viele Meta-Analysen von Studien dieser Mann schon durchgeführt hat. Und er sagt ja immer, die wichtigste Eigenschaft einer Lehrkraft ist Mut. das sind Neurodivergente wirklich. Mhm. Also mutig, das anders zu machen und auszubrechen und charismatisch dann da irgendwie einen neuen Weg zu gehen. Und vielleicht braucht es die genau deshalb.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, unter Unternehmern gibt es einen deutlich erhöhten Anteil von ADHS-betroffenen Personen, die oft auch natürlich in Schule in Anführungsstrichen gescheitert sind oder schräge Schulkarrieren hatten und immer wieder gespiegelt bekommen haben, du packst das nicht, du bist nichtsnutz, du wirst es zu nie etwas bringen. Und das werden oft halt auch so krasse Unternehmerpersönlichkeiten. Ne? Dieser Richard Branson, dem Virgin gehört, der ist ja zum Beispiel auch LRS betroffen. Elon Musk, um jetzt mal leider ein Negativbeispiel zu nennen, mit Autismus, gibt es ganz, ganz viel. Und da ist es immer stigmatisiert. Und das zeigt sich dann im Unternehmertum, dass diese Personen halt besonders wagemutig sind, besonders kreativ, besonders hartnäckig, dranbleiben, Risiken eingehen. Und im Lehrberuf, sowohl unter Schülerinnen und Schülern als auch unter Lehrkräften, ist Konformismus einfach key. Also das ist State of the Art. Wer sich am meisten anpassen kann, der kommt da gut durch. Und das ist leider auch unter Lehrkräften so. Konformismus regiert. Absolut. Und wer aus der Reihe tanzt, durch was auch immer, wird ganz schnell wieder ins Glied gebissen oder kriegt massive Probleme. Jetzt fällt immer mal wieder am Rand die Wichtigkeit des Zeitpunktes, dass man diagnostiziert ist. Also vielleicht weniger der Zeitpunkt, aber die Tatsache, dass es da eine Diagnose gibt. Ne? Was würdest du sagen, was hat es für dich für einen Unterschied gemacht, das tatsächlich schwarz auf weiß lesen zu können?
Also für mich, ich glaube, da bin ich auch wieder ein Sonderfall, weil ich ja nie hausieren gegangen bin mit dem Gedanken, dass bei mir noch eine ADHS vorliegen könnte. Deswegen kenne ich das nicht, dass ich so 1-2 Jahre dann mit dem Gedanken rumlaufe und dann die Bestätigung habe. Aber trotzdem spielt das eine große Rolle, was ich vorher schon mal gesagt habe. Es wird uns doch sowieso schon unser ganzes Leben abgesprochen. Unsere Wahrnehmung wird uns abgesprochen. Unser hoher Gerechtigkeitssinn, unsere motorische Unruhe. Es wird ja immer so getan, als wären das Charakterschwächen. Und das ändert eine Diagnose dann plötzlich, dass man mehr Verständnis mit sich selbst aufbringen kann. Dass man sagen kann, ach so, warte mal kurz. Deswegen habe ich schon mein Leben lang Schwierigkeiten mit dem Thema Essen. Oder deswegen kriege ich das nicht gut organisiert, was ich mir da jetzt schon seit Jahren vornehme, ja? Oder was ich mir schon mein ganzes Leben lang vornehme. Das ist der Grund, dass das nicht klappt. Ach so, warte mal kurz. Ja? Ich habe gerade über was gesprochen, was halt auch wirklich viral gegangen ist. Und zwar ging es um meine Stifthaltung.
Mhm, habe ich gesehen.
Das ist so eine Kleinigkeit, aber das ist so ein Thema, das mich als Mädchen damals in der Grundschule, hat mich das sowas von fertig gemacht, weil das halt was war, was ich nicht wegmaskieren konnte. Ne? Also wenn ich Kritik gekriegt habe für irgendwas, dann habe ich das wegmaskiert und habe mir dann halt vorgenommen, ab dem Zeitpunkt mache ich es anders. Okay, aber das mit der Stifthaltung hat nicht geklappt. Die konnte ich nicht umtrainieren, weil meine Finger das nicht mitgemacht haben. Und um da ein bisschen Kontext zu geben, viele neurodivergente Menschen haben zusätzlich hypermobile Gelenke. Und das führt tatsächlich unter Umständen dazu, dass man eine ganz lustige Stifthaltung hat. Oder auch im Autismus-Spektrum, wenn du mit der Propriozeption ein Thema hast, also mit der Körperwahrnehmung, mit dem Muskeltonus quasi, dann kann das auch ein Thema sein, dass du einen Stift so wahnsinnig verkrampft hältst und so umfaustest quasi, ne? Und das Papier so statt gerade vor dich hinlegst, so 90 Grad gedreht vor dich hinlegst, da kommt dann plötzlich so ein, ach so, warte mal, ich habe da zwar mein Leben lang dran rumgedoktert, aber es gibt eine Erklärung dafür, die mir bisher noch niemand geben konnte. Das ist so heilsam.
Wie ist denn der Weg hin zu einer Diagnose? Also für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, ach du meine Güte, ihr habt die Büchse der Pandora für mich geöffnet. Wie stößt man denn eine Diagnostik an? Wie sucht man nach einem Experten, nach einer Expertin? Es ist ja auch nicht jeder Experte. Oder es gibt ganz verschiedene, ich sag mal, Bewertungen von Störungsbildern, wo der eine sagt, sie gucken mir doch in die Augen, sie können gar nicht autistisch sein, obwohl das ist ein Psychiater, der da vor dir sitzt. Ne? Dann gibt es wiederum andere, die würden klar sagen, dass das auf dem autistischen Spektrum ist. Wie orientiere ich mich denn im Dschungel von TherapeutInnen, PsychiaterInnen, wie suche ich mir jemanden, wie lange dauert das, was muss ich tun?
Ja, und da kommt jetzt halt Social Media ins Spiel, das muss man halt sagen, ne? Auch wenn das gerne durch den Dreck gezogen wird, auch wenn da gerne gesagt wird, das ist alles nicht seriös und man muss da hier zu Fachkräften gehen. Für mich hat das eine ganz andere Dimension. Für mich ist das ein Ort, an dem sich viele neurodivergente Menschen austauschen und über ihre Erfahrungen auch austauschen, auch über ihre Erfahrungen, die sie in der Diagnostik gemacht haben. Das heißt, man findet in der eigenen Region am ehesten, glaube ich, eine gute Person, die diagnostiziert, wenn man über Social Media mal zu irgendeinem größeren Creator Kontakt aufnimmt und mal guckt, was die so über ihre Community rausfinden können. Das mal so als kleiner Tipp. Bei mir gibt's da auch schon so ein Highlight zum Thema Diagnostik. Wo hast du gute Erfahrungen gemacht und so, ne? Da findet man auch ein bisschen was. Okay, der Weg zur Diagnostik. Also, erstens, wenn das im Kopf drin ist und wirklich Platz einnimmt, dann bitte einen Termin machen bei einer Diagnostik. Und ich empfehle tatsächlich, vielleicht 2 Stellen anzuschreiben oder auf mehrere Stellen mal zu gucken, weil die Wartezeiten extrem hoch sind. Mhm. Jetzt haben ja die meisten Lehrkräfte den Vorteil, dass sie privat versichert sind. Mhm. Damit müssen sie bei diesen Selbstzahlerstellen eben nicht das vollständig alleine bezahlen. Die können also auch nach Selbstzahlern gucken. Da geht's meistens ein bisschen schneller, weil sich's eben nicht jeder leisten kann. Mhm. Das wäre mal Schritt Nummer 1. Also was ist in eurer Region oder vielleicht auch ein bisschen über die Region hinweg. Ich würde jetzt also zum Beispiel auch nach Berlin fahren für eine gute Diagnostik, weil ich weiß, da fahre ich 2-mal hin, aber dann bin ich halt bei jemandem, der mich ernst nimmt. Mhm. Das würde ich tatsächlich auch in Betracht ziehen. Ja, und dann wartet man. Mhm. Und dann wartet man unter Umständen 1 Jahr. Mhm. Bei Kindern und Jugendlichen wartet man im Moment zwischen 1 und 2 Jahren auf einen Diagnostikplatz. Bei Erwachsenen kommt es drauf an, ob man eben selbst bezahlt oder nicht, aber bis zu 1 Jahr wartet man auf jeden Fall.
Ja, ich begleite immer wieder Personen, die gerade aus einer Klinik kommen, vielleicht frisch diagnostiziert sind oder aber die gerade akut krank geschrieben sind, wobei da muss ich immer sehr vorsichtig sein, ne? Also wir arbeiten nicht mit Menschen in akuten Krisen. Manchmal entwickelt sich das ja aber auch erst durchs Problembewusstsein. Also man startet gemeinsam die Arbeit und dadurch, dass sich Menschen mehr in der Reflexion vertiefen, merken sie, dass alles immer noch viel unerträglicher für sie wird im Schulalltag, bis sie sich irgendwann durchringen, aus ihrem hochfunktionalen Muster oder ihrem hochmaskierenden Muster auszubrechen und sich mal krank schreiben zu lassen. Das ist ja übrigens auch so ein Fun Fact. Viele Personen fallen überhaupt nicht oft aus. Also manche schon, vollkommen wertfrei, aber andere haben kaum Krankheitstage, obwohl es ihnen super dreckig geht. Die sind am totalen Limit. Das ist ja auch sehr auffällig.
Ne? Gelernt haben, dass sie nicht krank sein dürfen.
Genau, genau.
Und dass ihre Belastung keine Rolle spielt.
Ja. Und manchmal haben wir dann halt auch diese Entwicklung, dass wir Personen begleiten, die sich irgendwann dann dazu durchringen, auch durch das Zureden unserer Community, Du musst jetzt gerade mal eine Pausetaste drücken. Das bringt nichts. Du musst jetzt. Und dann machen die das mit hochschlechtem Gewissen und merken dann überhaupt erstmal, wenn sie so ein bisschen runterkommen, was sie da eigentlich alles kompensiert haben und was sie wegdrücken. Und dann wird aber natürlich die initiale Hürde wieder reinzugehen riesig. Also dann hat man vielleicht eine länger dauernde Krankschreibung, vielleicht ja auch schon hat sich der Amtsarzt gemeldet, hat eine Dienstunfähigkeit bestätigt oder so. Oder es geht dann um eine Wiedereingliederung, dann ist der Horror groß, weil man will nicht wieder rein. Man weiß ja genau, das hat mich so an den Punkt gebracht. Und dann wartet man aber zusätzlich noch auf eine Diagnostik, die erst nächstes Jahr passiert. So, das haben wir nicht selten unter unseren Kundinnen und Kunden. Ne? Da gibt's auch überhaupt keine Standardlösung zu. Ich wollte nur schildern, das beobachte ich halt ganz häufig, dieses Dilemma, ne? Auch des Wartens auf eine Diagnose, weil man merkt, oh, da könnte was sein. Also dieses Thema Übergangsgestaltung, das ist riesig unter unseren Kundinnen und Kunden.
Ja, und dass man halt Ewigkeiten lang sich selbst immer noch nicht quasi eingesteht, dass es vielleicht einen Grund geben könnte. Man wartet auf die Diagnose, bevor man diesen Prozess, der dann danach ja noch kommt. Mhm. Also es ist ja nicht so, als würde die Diagnose dann plötzlich eine Erleichterung bringen und ab dann ist alles so wunderbar, weil dann weiß man, was man tun muss. Nee, dann kommt ja erstmal die Identitätsfindung ins Spiel. Das ist ja dann Schritt Nummer 1. Oh Gott. Wer bin ich eigentlich? Ja. Okay, warte mal kurz. Wenn ich hier die ganze Zeit die People-Pleaserin war oder einen Perfektionismus vorgespielt habe, wie kann ich denn dann ein Leben gestalten, in dem ich nicht ständig über meine Grenzen gehe? Und warte mal, und jetzt kommt ein Thema. Ich spreche mal eine klitzekleine Triggerwarnung aus. Jetzt spreche ich mal ganz kurz über sexuelle Erfahrungen. Vielleicht einfach mal 3-4 Minuten vorscrollen. Aber wie viele spätdiagnostizierte Frauen mit der Diagnose und mit dem Verständnis dafür, dass sie immer über ihre Grenzen gegangen sind und dass sie Menschen haben über ihre Grenzen gehen lassen, erfahren ab diesem Zeitpunkt, wie oft sie eben sexuell auch missbraucht wurden und das haben über sich ergehen lassen, weil sie nie gelernt haben, diese Grenze zu kommunizieren. Und das zu verarbeiten, das dauert und das ist schmerzhaft. Und ja, also ich habe es vorher schon mal angedeutet, auch das Thema Essen. Zu lernen, ach warte mal, meine Essstörung, ja, die, der Zusammenhang zwischen Magersucht, Bulimie, Essstörung, Esssucht, Binge-Eating, das ist alles untersucht, das ist alles klar, aber das musst du erstmal verarbeiten und verkraften, dass das alles zusammengehört und dass dir niemand geholfen hat. Obwohl das so offensichtlich war. Das heißt, du wartest ein Jahr, gehst die ganze Zeit hausieren damit, dass es vielleicht was mit dir zu tun haben könnte. In der Zeit bearbeitest du diese Themen aber alle noch nicht, weil du ist sehr unklar, es ist ja unsicher. Und dann kommt die Diagnose und dann kommt vielleicht kurz so eine Euphoriephase, so ah krass, jetzt habe ich das alles verstanden, bla bla. Und dann fällt das alles um, ja, weil dann kommen die ganzen Themen hoch und dann wird's lustig.
Und da kommt ja auch dieser Trauerprozess ins Spiel, ne? Die Phasen der Trauer nach Elizabeth Kubler-Ross, bis dann irgendwann das Tal der Tränen kommt und dann die Möglichkeit der Integration ins Selbstbild überhaupt erst, ne? Ich möchte so langsam in Richtung Ende steuern, aber ein Thema, das haben wir so ein bisschen gestreift, das möchte ich aber nicht unbesprochen lassen. Und das ist das Thema Trauma. Du hast anfangs erwähnt, ja, komplexe Traumata bzw. Traumafolgeerkrankungen, das fällt auch ins neurodiverse Spektrum. Da muss man aber ja sehr differenzieren. Trauma ist ja dann doch was anderes, was Erworbenes. Wir können das jetzt nicht vertieft behandeln, aber kurz anreißen, inwiefern spielt Trauma bzw. Traumafolgen eine Rolle, wenn wir über das neurodivergente Gehirn sprechen? Und auch PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung. Denn auch das sehe ich immer wieder bei Kundinnen und Kunden.
Ja, ich habe es gerade ja schon gesagt. Jetzt habe ich es gerade an dem Beispiel sexuelle Übergriffe gerade festgemacht. Und natürlich sind das alles Traumatisierungen, die da stattgefunden haben, die aber auch keinen Namen gefunden haben. Manche wachsen in einem Elternhaus auf, das auch neurodivergent ist, wo aber dann niemand wirklich darüber weiß, dass die neurodivergent sind. Manche haben also vielleicht auch unter Umständen Gewalterfahrungen gemacht zu Hause, die sich gut erklären lässt mit der Neurodivergenz. Ich möchte jetzt aber wirklich sagen, nicht, dass hier neurodivergente zu Hause hier ein Ort voller Gewalt ist, aber was halt eben passieren kann, wenn das unentdeckt ist, wenn das unausgesprochen ist und wenn man immer über die eigenen Grenzen geht, du hast vorher kurz erläutert bei deinen vielen Vertretungsstunden, ist, dass man halt aus reiner Überforderung keinen guten Umgang mehr miteinander findet. Das heißt, es kann auch viele Konflikte in der Familie gegeben haben. Und ja, die hinterlassen eben durchaus auch Spuren, vor allem wenn es über viele Jahre geht oder wenn ein Elternteil suchterkrankt ist oder essgestört war. Beides ja wieder Sachen sind, die mit einer Neurodivergenz zu tun haben und man das als Kind kompensieren musste oder mit anschauen musste, vielleicht unter Umständen die Elternrolle übernehmen musste zu Hause. Und ja, das, ich glaube, was sich durch die ganze Folge immer wieder durchgezogen hat, ist das über die eigenen Grenzen gehen und das Außen spricht dir das ab. Das ist mit einer der stärksten traumatisierenden Faktoren bei neurodivergenten Menschen. Und man weiß das, dass neurodivergente Menschen sehr vulnerabel sind für Trauma. Auf der einen Seite, weil sie einen schlechten Reizfilter haben, nochmal viel intensiver wahrnehmen und viel intensiver spüren, was da die Folgen sind auch des erlebten und gleichzeitig aber halt, ja, dieses immer abgesprochen bekommen, dass man über die Grenzen geht, immer irgendwie allein gelassen sein, keinen emotionalen Regulierungssupport zu bekommen. Als kleines Kind, wenn du ein Schreibaby bist und dich erträgt niemand, dann ja, musst du halt alleine schreien. Dass du aber aus Überforderung und Reizüberflutung schreist, interessiert dann in dem Moment niemand. Das ist ja nicht klar. Dann sind die Eltern überlastet, überfordert. Das sind alles Sachen, die erlebt werden auf unterschiedliche Art und Weise von neurodivergenten Leuten. Also ganz häufig sind sie traumatisiert. Und ganz häufig eben auch durch sexuelle Erfahrungen, die sie gemacht haben in Kindheit, Jugend oder auch im frühen Erwachsenenalter.
Und wenn hier Personen zuhören, die vielleicht heute zum ersten Mal mit diesem Thema in Kontakt kommen und überrascht sind, naja, also und das passiert unter Lehrkräften, da kann ich nur sagen, ja, das ja. passiert unter Lehrkräften. Es gibt aus meiner Einschätzung, ich habe natürlich immer nur einen spezifischen Blickwinkel auf Personen, die sich bei mir melden, gibt es einen hohen Anteil von Personen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, die Gewalterfahrungen gemacht haben im Elternhaus oder im Lehrberuf oder durch Leitungshandeln in der Schule, durch Mobbing, durch alles Mögliche, wo dann einfach nur die Diagnose Burnout steht und alle sagen, ach, die Lehrkräfte, die fallen alle um wie die Fliegen, die sind alle Burnout, sind ein bisschen zart beseitet. Dahinter stehen oft wirklich sehr, sehr komplexe Thematiken, langwierige Geschichten. Oft reicht es weit zurück ins Elternhaus. Oft ist es eben auch ein Berührungspunkt mit Neurodivergenz. Und nur weil wir in Anführungszeichen AkademikerInnen sind, sind wir nicht frei von diesen Themen. All das passiert natürlich, wie überall in der Gesellschaft, so auch in deutschen Lehrerzimmern. Und nicht nur bei unseren Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen oder selbst Betroffenen.
Ich schiebe wirklich gerne diese Studie nochmal an, in der untersucht wurde, durch was neurodivergente Kinder und Jugendliche am stärksten belastet sind. Und das sind die Schulen. Es sind nicht die Eltern. Die Eltern, die können auch eine Rolle spielen, aber Auslöser von Verhaltensauffälligkeiten, Auslöser von emotionaler Überforderung sind Schulen. Und das spielt genauso eine Rolle. Also zu dem, was du gerade gesagt hast, die Erfahrungen, die gemacht wurden. Als neurodivergenter Mensch habe ich meine Erfahrungen in der Schule gemacht. Mit Macht, mit Diskriminierung. Haben wir vorher drüber gesprochen. Jetzt kann es auch passieren, ich komme wieder zurück in die Schule. Ich bin jetzt plötzlich Lehrkraft. Und wow, da passiert plötzlich was mit mir. Und ich weiß gar nicht, warum das mit mir passiert. Aber ja, ich bin wieder im selben Raum, in dem ich vielleicht Mobbing erfahren habe. Ich bin wieder im selben Raum, in dem ich von einer Lehrkraft furchtbar schlecht behandelt wurde und was mich traumatisiert hat. Und da bin ich wieder. Hallo.
Ja, oder ich sehe in Vorgesetzten und KollegInnen meinen alten Lehrer oder meine Elternpersonen. Und es reinszenieren sich Geschichten. Ne? Auch das passiert ja alles. Jetzt bist du als Fortbildnerin unterwegs zum Thema Neurodivergenz, auch in Kollegien. Also so wie ich es wahrgenommen habe, kann man dich einladen, um mehr zu erfahren und mehr zu lernen als Kollegium über den Umgang mit neurodivergenten SchülerInnen. Wie ist denn deine Einschätzung über den Kenntnisstand und die Offenheit deutscher Kollegien für dieses Thema? Kann man sich ja natürlich auch nicht generalisieren. Ist ja klar und es ist auch sicherlich schulformspezifisch. Aber was bekommst du so als Fortbildnerin mit?
Mein Lieblingssatz, den ich höre, oder die Lieblingsphrase ist, ja, aber. Ich glaube, das sagt schon fast alles. Also die, die mich freiwillig einladen, die, die sich auf den Weg gemacht haben, sind meistens extrem dankbar darüber, dass sie so diesen Perspektivenwechsel bekommen, dass sie einfach mal lernen, was es bedeutet, neurodivergent zu sein und welche Verhaltensweisen damit so sich beobachten lassen und wie man alternativ damit umgehen kann. Wenn ich allerdings in Kollegien geladen werde, wo ja das halt einer mal gewollt hat und der Rest jetzt aber so eher kritisch ist, das habe ich jetzt am meisten an Gymnasien tatsächlich erlebt, aber
oh Wunder, nicht nur. Kann ich nur sagen.
Oh Wunder, ja, weil da funktionieren ja alle und die haben auch wahrscheinlich alle gut funktioniert, als sie in die Schule gingen. Dann gibt's durchaus auch Widerstand und es gibt durchaus auch Menschen, die sagen von vornherein, ja, können wir nicht leisten.
Wenn jetzt hier jeder seine Extrawurst gebraten haben will, wo kommen wir denn da hin? Dann müssen die halt abgeschult werden.
Ganz genau. Ja, ich meine, wenn 98% sagen, Leistungsbereitschaft ist das A und O, das ist die eine Sache, die SchülerInnen mitbringen müssen, wenn Intelligenz nur von 60%, glaube ich, als ein wichtiger Faktor gesehen werden, dann sehen wir auch, dass Hochbegabung am Gymnasium jetzt zum Beispiel auch nicht gefördert wird. Ja, weil Hochbegabung eben nicht immer mit einer Leistungsbereitschaft einhergeht. Ganz im Gegenteil, kann auch mit einer Ablehnung von Leistung einhergehen, wenn man es für nicht sinnvoll erachtet oder zu langweilig oder zu einfach oder was auch immer findet. Und da dann hinzustehen und zu sagen, ich habe euch eine Methode, ich habe euch eine Idee, kann einfach dazu führen, dass sie sagen, aber wir wollen es nicht. So, aber grundsätzlich spüre ich, die Schulen wollen schon größtenteils Antworten auf ihre Fragen. Dass es dann mehr auf sie zurückfällt und dass es damit zu tun hat, welche Haltung ich mitbringe und dass ich Menschen entlaste, die eben nicht diese starke Leistungsbereitschaft aufzeigen, da ist noch nicht so eine hohe Bereitschaft da, nicht immer. Und mir geht es ja zunächst einfach mal darum, dass die Diskriminierung aufhört, dass der Ableismus aufhört. Das ist ja mal so Punkt Nummer eins. Sollen sie ihren Unterricht weiterhin genau so machen, wie sie ihn machen? Nur mal aufhören mit diesen Sprüchen, die sie dann immer den Kindern reindrücken.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das steht und fällt ja komplett mit der Schulkultur und dem Selbstverständnis, wer wollen wir sein als Schule. Das steht und fällt mit 45-Minuten-Takt, Frontalunterricht oder anderen Unterrichtsformen. Es ist ja nicht was, was eine einzelne Lehrkraft tun kann, sondern das muss ja eine Gesamtbewegung und eine Gesamtbereitschaft im Kollegium sein, Dinge grundsätzlich umzustellen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, als die eine Lehrkraft, die es besser machen will, ja, da kann man sich einen Wolf dran abarbeiten. Die restlichen 5 Stunden am Tag erfahren sie es ja anders. Und ich bin dann immer die, die die Tische umrückt. Und dann können die Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Formen auch noch gar nicht umgehen, weil sie es bei keinem anderen üben, nur bei mir. Und dann macht es den Eindruck, als ob sie bei mir chaotisch sind oder über Tisch und Bänke gehen. Naja, weil sie müssen auch erst rangeführt werden an eine Art von Arbeiten, die sie bei keinem fucking anderen erfahren. Naja, genau. Also das kann nicht
das
eine Lehrkraft.
Ja. Ja,
das kann nicht eine Lehrkraft. Das ist das Frustrierende daran.
Aber es ist so krass, was passiert, wenn halt die sich schon auf den Weg gemacht haben. Also ich bin zum Teil mit Gänsehaut aus Schulen rausgelaufen, weil ich mir gedacht habe, so, boah, da fehlt noch Puzzleteile, aber die haben sofort gewusst, an welche Stelle sie die reinsetzen und dann ging sofort so, also lasst mal ganz kurz überlegen, wie können wir das jetzt hier umstellen und was können wir denn hier machen und wollen wir nicht gleich das und wollen wir nicht gleich hier und zack geht das los, ja, und das zu beobachten, das ist, oh, ich weiß nicht, das ist einfach wirklich schön und das zeigt mir, es geht. Wer will, kann. Und da lässt sich's wirklich umdrehen, im Gegensatz zu dem, was man Neurodivergenten so gerne sagt. Du könntest so viel mehr, wenn du wolltest. Also umgekehrt würde ich sagen, auf schulischer Ebene, ihr könntet wirklich viel mehr, wenn ihr wolltet.
Das sieht man alleine an der Diskrepanz zwischen Schulen wie der Alemannenschule in Wutöschingen und jedem anderen Feldwald- und Wiesengymnasium. So, man sieht, was im Rahmen des Legalen, im Rahmen des Lehrplans, der Konformität mit dem System ja eigentlich für Gestaltungsmöglichkeiten da sind. Ja, man muss es nur pushen wollen. Es muss nur eine Leitung geben, die nicht im vorauseilenden Gehorsam alles ablehnt, weil man sich nicht reiben will mit Mittelbehörden. Jetzt haben wir viel über Lehrkräfte gesprochen, was ja auch genau unser Thema war. Du bist aber natürlich Fortbildnerin vor allen Dingen bezogen auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, wenn ich es richtig wahrgenommen habe. Wenn jetzt jemand rausgeht aus dieser Podcast-Folge und sagt, oh, das hat mich jetzt echt an so ein Thema gebracht, da möchte ich mich weiter mit beschäftigen. Wie informiere ich mich denn weiter über das Thema als Lehrkraft, wie sagt man es, neurosensibel? Nee, neurodivergenzsensibel unterrichten? Oder wie würde man es sagen?
Neurodivergenzsensibel oder neuroinklusiv. Ich nenne es gern inklusiv, weil ich finde, Inklusion ist tatsächlich so das Stichwort, das wir hier auch nutzen können. Also man darf sehr, sehr gerne in meine Fortbildung kommen. Da findet man auf jeden Fall regelmäßig Antworten. Es gibt auch Workshops, wo man sich mal intensiver mit dem Thema auseinandersetzen kann. Fachliteratur, wirklich gut Fachliteratur zu gerade spezifisch dem Thema Schule, habe ich bisher wenig gefunden. Es gibt natürlich von Saskia Nichtsial, das ist jetzt halt für Grundschullehrkräfte, dieses Buch Ein Kopf voll Gold. was ich sehr empfehlen kann, als mal so einen Überblick, was gibt es denn eigentlich alles und wie kann man damit umgehen. Also das ist total schön, finde ich, für so ja Lehrkräfte, die einfach mal diesen Perspektivenwechsel übers Lesen vollziehen wollen. Ansonsten fällt mir jetzt noch ein, dieses Das andere Kind in der Schule. Das ist übers Autismus-Spektrum in der Schule. Das empfehle ich auch immer von G. Vero. Ein Buch, wo wirklich auch so schöne Kästen drin sind, wo man so Stichpunkte findet, was man jetzt bei einem Elterngespräch berücksichtigen kann oder was man bei einem Klassenausflug berücksichtigen kann, wie man Klassenarbeiten gestalten kann und so weiter. Also wirklich gute Hinweise im Autismus-Spektrum.
Wo findet man dich denn?
Also mich findet man über kapierfehler.de, das ist meine Website, genau. Und ich biete auch Coaching und Beratungen an. Da kann man sich auch sehr gerne an mich wenden, wenn man sagt, ich möchte jetzt gerne mich mal finden, wie ich in diesem Lehrberuf mit meiner Neurodivergenz klarkomme, zum Beispiel. Oder als Elternteil mit meinen eigenen Kindern oder. Das sind so die Themen, die ich am meisten begleite. Und ich bin echt am Überlegen, ob man nicht mal wie so eine Art Intervisionsgruppe für Lehrkräfte, für neurodivergente Lehrkräfte macht, wo man als Gruppe über Schule und was man da erfährt und wie man damit umgeht und so weiter sprechen kann. Ja, weil ich habe das Gefühl, dass gerade neurodivergente Lehrkräfte echt noch mehr Unterstützung brauchen. Und vielleicht ist das mal was, was man so andenken kann. Ja.
Wir sind da an einem Thema dran, Corinna. Das ist, ne, nicht umsonst machen wir diese Folge. Das ist einfach bisher noch unterrepräsentiert. Und ich prophezeie hier Ende 2025, in 3 Jahren sehen wir dazu Fachliteratur, also hoffe ich, vom Belz Verlag oder was weiß ich, die neurodivergente Lehrkraft. Ich wünsche es mir zumindest von Persen, von Belz, wer auch immer sich beflissen fühlt. Da gibt es wirklich Bedarf. Wirklich. Bücher, die jemand lesen kann, der sich jetzt vielleicht selbst mal in das Thema vertiefen möchte bezüglich seiner eigenen Thematik. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Buch Kirmes im Kopf. Die Autorin ist mir gerade entfallen. Da geht es aber um
ADHS. Angelina Berger.
Ja, okay, genau. Mhm. Und auch der Belz Verlag hat das Thema für sich entdeckt, nämlich mit 2 Publikationen. Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS und Die Welt der Frauen und Mädchen mit Autismus ist jetzt neuer auch noch erschienen. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas? Also das ist jetzt auf Frauen und Mädchen bezogen,
ne? Ja, absolut. Aber du sagtest auch, dass du tatsächlich viele Frauen auch als Kundinnen hast, gell?
Ja.
Da gibt es noch ein weiteres Buch, das ich wirklich auch sehr empfehlen kann. Und zwar geht es da um den subtilen weiblichen Autismus. Und so heißt auch das Buch, subtiler weiblicher Autismus. Was wirklich an dem Buch hervorragend ist, ist, dass auch so Checklisten drin sind, an denen man mal so abhaken kann, ob das doch vielleicht was mit einem zu tun hat. Sage ich jetzt einfach mal an alle Personen, die das Thema Hochsensibilität für sich entdeckt haben, das ja immer noch nicht so richtig zugeordnet werden kann. Unter Umständen ist das eine besondere Form aus dem Autismus-Spektrum, die man auch subtiler Autismus nennt und der häufig mit der weiblichen Ausprägung von Autismus zu tun hat. Und dann gibt's noch zu ADHS das von Katharina Schön, das heißt ADHS, die versteckte Kraft in uns. Und ich finde, dass das auch ein sehr, sehr gutes ADHS-Buch ist, um so ein bisschen in dieses Fachliteraturige reinzugehen, aber doch niederschwellig geschrieben, dass man es gut verstehen kann. Mhm. Also das mag ich wirklich sehr, sehr gerne.
Und für die Personen, die hochbegabt sind, hier noch eine Empfehlung. Andrea Schwiebert, Kluge Köpfe, krumme Wege heißt es. Und Andrea Schwiebert hat selber Lehramt studiert. Oh Wunder.
Ach, genau. Wie cool.
Ja. Mhm. Ja, es ist schwer jetzt nach so einem tiefgehenden Thema ein Fazit zu ziehen, was muss sich denn eigentlich ändern im Schulsystem, ne? Da weiß man gar nicht, wo man anfangen oder enden soll. Aber wenn du definieren könntest, was kann denn eine Person, die sich jetzt gerade angesprochen fühlt, weil er oder sie vielleicht eine Betroffene ist. Betroffen klingt so nach Erkrankung und Pathologisierung, aber das haben wir hoffentlich heute klar gemacht. Es geht gar nicht darum, das zu pathologisieren, sondern es geht um ein Spektrum, es geht um Ausprägungen, um Dinge, die man vielleicht stärker oder schwächer in sich trägt. Was kann denn eine solche Person in ihrem Alltag als erstes berücksichtigen, um sich vielleicht Linderung zu verschaffen?
Ich würde euch empfehlen, macht mal den Test mit den 5 Antreibern. Ich bin dem Ganzen auf die Spur gekommen. Ich würde sagen, neurodivergente Lehrkräfte, die stark maskieren oder überhaupt insgesamt stark maskierende Menschen, haben alle diese 5 Antreiber sehr stark ausgeprägt. Mhm. Und dann ist die nächste Aufgabe, wenn man da also einen oder vielleicht mehrere, unter Umständen alle, wir können sie ja vielleicht mal ganz kurz nennen.
Also ich habe sie hier nochmal, sei stark, sei perfekt, mach es allen recht, beeil dich, streng dich an.
Mhm. Genau. Als ich diesen Test gemacht habe, boah, da war mir ganz klar, alles klar, ich bin hochgradig maskierend, weil das sind ja so die Antreiber, die eben verstecken sollen, dass man irgendwie vielleicht mal nicht perfekt ist. Und was für mich dann wirklich eine Lehre gewesen ist, war, die Dinge mal zu lernen, eben genau anders zu machen. Also gerade beim Thema sei immer schnell oder beeil dich immer, mal was wirklich absichtlich langsam zu machen. Und mal zu gucken, was passiert, wenn ich mal was langsam mache. Ah, interessant. Das kann sich ganz anders anfühlen. Das kann total cool sein, auch mal ganz langsam zu kochen, ohne dass man so einen Stress reinbaut oder einkaufen. War mal langsam einkaufen. Ich gehe jetzt mal so langsam, wie ich kann, durch den Supermarkt und hole die Sachen, die ich brauche, ohne mir diesen Stress zu machen, dass das jetzt schnell gehen muss. Und wenn wir das mal so im Alltag geübt haben, dann kann man das auch mal in der Schule üben. Da kann man nämlich auch mal üben, nicht immer alles ganz schnell zu machen oder immer alles perfekt zu machen, sondern mal extra die Hälfte der Stunde nicht vorzubereiten und mal zu gucken, was passiert mit dieser halben Stunde. Und das war wirklich was ich gemacht habe am Anfang, als ich wieder zurück bin. Nach meinem Burnout in die Schule habe ich wirklich dann ab und zu mal so Stunden nur zum Teil vorbereitet und habe gesagt, ich gucke jetzt mal. Also es wird nichts Schlimmes passieren, außer dass wir notfalls nur über private Sachen reden. Ja, das bringt Entlastung. Mhm. Das bringt wirklich Entlastung. Vielleicht ist das so ein erster Weg.
Okay. Kann man ganz einfach googeln. Antreibertest kommt aus der Transaktionsanalyse und dann findet ihr diverse freie Tests im Netz, die sich auf diese 5 Antreiber beziehen. Ist auch etwas, was wir mit unseren Kundinnen und Kunden im Coaching-Programm verankert haben. Corinna, wow, jetzt haben wir eine ganz, ganz große Runde gedreht und sind sehr tief gegangen in deine eigenen Erfahrungen, aber eben auch deine Erfahrungen als Mutter und als Fachexpertin dafür. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und uns diese tiefen Einblicke gewährt hast. Wie gesagt, ich prophezeie hiermit dieses Thema, das hat gerade erst die Bühne erblickt. Das wird noch größer werden.
Danke dir für die Einladung und für das schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage Tschüss.